Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Diesen sogenannten Kanzelgruß gebe ich heute an Sie weiter, weil wir ein hohes Fest in unserer Kirche feiern, wo manche Menschen denken, das ist der Name für ein neues Medikament. Trinitatis heißt dieses Fest. Wir feiern den dreieinigen Gott. Ich weiß, woran ich glaube. Als diese Anfrage, diese Einladung zum Gottesdienst nach Burg Oberbach kam, da denkt man dann ein bisschen nach, man geht ins Gebet und dann ist mir dieses alte Lied, dieser alte Choral aus dem Gesangbuch durch den Kopf gegangen und gleich zwei Erinnerungen noch dazu. Es ist jetzt viele Jahre her, da war ich mit meiner schon lange verstorbenen Schwiegermutter in einem Ostergottesdienst. Und der Kollege dort hat uns eine Botschaft mitgegeben, die lautete: Wir wissen es nicht. Ostern, Auferstehung, leeres Grab. Jesus erscheint den Jüngern, erscheint anderen. Und mein Kollege damals sagte, wir wissen es nicht. Meine Schwiegermutter ist mit mir dann entsetzt nach Hause gegangen und hat in ihrer urfränkischen Art gesagt, so ein Seppel. Was erzählt denn der da? Und die andere Erinnerung, es war in Oberfranken, bei einer Konferenz, wo auch lauter Kollegen dabei waren. Und da ging es auch darum, woran glaube ich eigentlich? Was gibt mir im Leben Halt? Und dann hat eine ranghohe Persönlichkeit dieser Kirche gesagt, ja, Jesus, Weg, Wahrheit und Leben, schon in Ordnung, aber für mich ist es so. Rückfrage, ja, und was ist dann, wenn jemand anders denkt? Ja, der denkt eben da anders. Ich nehme das für mich und meinen Glauben an. Und dann muss jeder ja für sich entscheiden, ob er das auch so macht. Und ja, so ganz genau, also in der Welt der Religionen, ein Weg, eine Wahrheit, ein Leben. Ich habe damals nichts drauf gesagt. Ich war nur innerlich schon erschüttert. Denn das, was da eine, wie gesagt, ranghohe Persönlichkeit dieser Kirche von sich gegeben hat, ist genau das, was wir in unserer Welt erleben. Wir können für uns unseren Glauben leben. Wir sind plural, tolerant in der Gesellschaft. Und schwierig wird es aber dann, wenn einer kommt und sagt, das ist aber für mich die Wahrheit. Das ist das, worauf ich mein Leben gründe, meinen Glauben. Und das ist eine Wahrheit, über die diskutiere ich nicht. Wenn man so redet, wie ich es gerade getan habe, endet man oft Kopfschütteln, weil wir wissen es ja nicht. Wir können es ja glauben, wir können Argumente austauschen, wir können darüber diskutieren. Meine Haltung ist dann, aber wenn du das in Frage stellst, dann nimm bitte auch an, dass ich es nicht in Frage stelle. Warum stelle ich es nicht in Frage? Weil es nicht meine Wahrheit ist, sondern eine Wahrheit, die mir zugesagt wird durch biblische Grundaussagen, über die ich heute mit Ihnen nachdenken möchte. Nicht viele, nur vier. Wir könnten ansonsten diesen Gottesdienst verlängern, also wir können heute gleich den 400. und den 401. und ja, so viel steckt in unserer Bibel drin. Ich möchte, dass wir uns heute daran erinnern lassen, dass wir als Christen eben nicht in dieser bunten, pluralen Meinungsvielfalt, was Glauben was Religion anlangt, einmal dahin, einmal hierhin, einmal dorthin bewegen müssen. Nein, wir haben Fakten, an die wir uns halten. Wir haben eine Wahrheit, die uns trägt, die uns zum Leben bringt. Und wir haben das vorhin versucht, also nicht ich, genau. Diese vier biblischen Sätze, die jetzt nicht unbedingt so bekannt sind, aber in denen das zum Ausdruck kommt, dieses Wissen. Ich weiß, an wen ich glaube, schreibt Paulus in seinem Brief an den Weggefährten, an seinen Kumpel Timotheus, und ich bin gewiss, er kann mir bewahren, was mir anvertraut ist, bis an jenen Tag. Je mehr ich weiß, umso mehr wird mir bewusst, dass ich nichts weiß. Dieser Satz stammt von Wissenschaftlern, die viel mehr im Kopf hatten, als ich es jemals hatte. Und dieses Zitat wird dann auch gern verwendet, wenn wir mit unserem Wissen an Grenzen kommen. Ich weiß nicht, wie Sie heute Ihren Tag begonnen haben, aber normal ist, dass man mal schaut, was alles so los ist in der Welt. Dieses kleine Gerät, das uns verbindet mit der ganzen Welt, das uns überflutet mit Nachrichten. Wir können es gar nicht mehr aufnehmen. In dieser vernetzten und globalen Gesellschaft wissen wir, wenn irgendwo etwas umfällt, was wesentlich ist, dann wird es gleich gesandt. Wissen explodiert. Aber es kommt nicht auf die Menge des Wissens an, sondern auf die Qualität. Was brauche ich? Was muss ich wissen, um ein sinnerfülltes, getröstetes, getragenes Leben führen zu können? Ich bin heute mit einem Roller zu Ihnen gekommen, der ist 20 Jahre alt. Bin 6-mal mit diesem Roller gefahren, 5-mal bin ich nicht wieder zurückgekommen, weil er stehen geblieben ist. Bin jetzt sehr gespannt, das letzte Mal war in Tann, da habe ich ihn dann neben der Kirche in zur Gänglernei schon. Bin sehr gespannt. Aber ich habe einen Freund, den ich dann immer anrufe. Der ist heute dummerweise in Bad Füssing. Also schauen wir mal, wie das heute endet, ob meine Frau mich wieder abholen muss. Ich weiß nicht, was ich an diesem Gerät zu reparieren hätte. Das letzte Mal bin ich dann mit. Innerhalb von 10 Minuten hat er das Ding da auseinandergelegt und hat gewusst, also da müssen wir jetzt was Neues einbauen. Der hat einfach Qualität an Wissen, was dieses Teil, diesen Roller angeht. Paulus hat Qualität an Wissen, an die ich heute uns erinnern möchte, in Sachen Glauben. Ich weiß, schreibt Paulus, an wen ich glaube. Und ganz wichtig auch, wer diesen Glauben in mir bewahrt. Dieser Paulus, der hieß mal Saulus und war ein unglaublich kluger Kopf. Er hat seinen jüdischen Glauben studiert, er hat die Christen bekämpft, weil er sagte, deren Lehre, das ist nicht die Wahrheit. Ich habe sie, ich als Jude. Und es ging so lange, bis wir haben Trinitatis, bis der Heilige Geist, bis Jesus diesen Paulus vom Pferd vor Damaskus heruntergeholt haben. Und dann ist etwas passiert, was bei Ihnen im Leben auch irgendwann einmal passiert sein muss, sonst wären Sie heute nicht hier. Aus diesem theoretischen Wissen über Gott, aus dem theologischen Gehörten, ist bei Ihnen im Leben und auch bei mir etwas passiert, was uns gezeigt hat, das ist nicht nur Theorie, dieser Gott. Ich habe nicht nur ein Wissen, was ich vielleicht meinem Konfirmandenunterricht oder anderswo mir angeeignet habe, sondern unser Glaube wurde praktisch. Wir haben erlebt, dass dieser Jesus tatsächlich da ist. Wir wissen es, dass er auferstanden ist. Wir wissen, so wie Paulus auch, dass Glauben manchmal nicht einfach ist. Wir werden angefochten, wir werden bedrängt. Es gibt Sorgen und Nöte und Anfechtungen. Aber Paulus wusste, als er ins Gefängnis geworfen wurde, dieser Christus, der ist da. Und er hat ihn erlebt. Die Mauern in seinem Gefängnis wurden gesprengt. Und dieser Paulus wurde aus einem Bekämpfer von Christus zum größten Botschafter von Gottes Liebe und seinem Sohn, den es auf dieser Welt je gegeben hat. Er hat für sich gewusst, wer ihm Kraft gibt, wer ihm Halt gibt, wer ihm Trost gibt und wohin er auch, wenn dieses Leben hier zu Ende ist, einmal geht. Er wusste, dass Jesus lebt und da ist. Haben wir dieses Wissen auch? Trägt es uns auch? Wissen wir auch, dass es nicht um eine Kirche, um eine Gemeinde, um einen Prediger, um großes, ausgefeiltes theologisches Wissen geht, sondern um eine Herzensbeziehung zum auferstandenen und lebendigen Jesus Christus? Paulus wusste es. Ich weiß, an wen ich glaube, und ich bin gewiss, er kann mir bewahren, was mir anvertraut ist, bis an jenen Tag. Und Paulus hat sein altes Wissen, jetzt kommen wir zum zweiten Bibelvers, nicht weggeworfen, sondern er hat aus den Psalmen gelernt, denn ich weiß, dass der Herr groß ist. Unser Herr ist größer als alle Götter. Das ist ein steiler Satz. Ein ganz steiler Satz. Schwierig, wenn wir den heute sagen, weil ja, wir sind ja irgendwo alle auf einem Level, was Religion, Glauben und Götter angeht. Aber dieser Paulus, wie gesagt, aus der Theorie, die er gelernt hatte, wurde Lebenspraxis. Und ist es wirklich so, wie dieser Vertreter der Kirchenleitung gesagt hat, nee, für mich ja, ist Jesus schon der Weg. Aber das können wir anderen ja nicht so sagen, weil dann überheben wir uns ja über andere. Überheben wir uns wirklich? Und denken wir vielleicht im eigenen Hinterstübchen, naja, wenn das alles doch nicht so wahr ist, wenn die anderen vielleicht auch ein bisschen recht haben. Gab es mal einen Herrn Lessing mit einer Ringparabel, ne? Alle irgendwo haben Anteil an der Wahrheit und jetzt kommt dieser Jesus und sagt, ich will euer Gott sein. Und der Psalmbeter sagt, unser Herr ist größer als alle anderen Götter. Aus diesem Wissen, liebe Gemeinde, muss wieder, wie bei Paulus auch, praktisches Leben werden. Was trägt mich, wenn die Krankheit nach mir greift, die Not? Wir singen es leicht, aber der Herr, er ist immer noch größer, so haben wir es in unseren Jugendzeiten gesungen. Heute gibt es die anderen Lieder aus dem Feiert Jesus. Der Inhalt ist derselbe. Machen wir aus unserer Not ein Gebet und rechnen damit, dass dieser Herr tatsächlich da ist? Wenden wir uns an den, von dem wir glauben, dass er der einzige lebendige Gott ist? Stellen wir uns unter diese Wahrheit, die schon im ersten Gebot uns mitgegeben wurde, von Mose? Und nichts hat sich an diesem ersten Gebot geändert. Und ist es dann so, bleiben wir bei diesem Paulus, der dritte Bibelvers, dass das, was wir so gerne bei Beerdigungen zum Beispiel verlesen, dass das auch meine Wahrheit ist, dass ich gewiss bin, dass weder Tod noch Leben, Weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch eine andere Kreatur unterscheiden kann von der Liebe Gottes, die in Jesus Christus ist. Nichts, liebe Gemeinde, gar nichts wird Sie und mich von der Liebe Gottes trennen. In allen Lebenssituationen. Und wir haben eine harte Zeit hinter uns. Da ist uns gesagt worden, was wir zu tun haben. Da ist uns gesagt worden, was richtig ist und was hilft. In dieser Zeit waren wir nicht allein. Und wir werden nicht allein sein, wohin immer auch unser Weg führt. Wege im Leben können manchmal richtig hart sein. Wir haben ziemlich genau vor einem Monat den Vater meiner Frau ins Sterben begleitet. Der wollte sterben, 99 Jahre im Glauben gelebt, bis zum Schluss, auch wenn er nicht mehr reden konnte, Lobpreislieder mit den Lippen, also seine Lobpreislieder, ne? Lobe den Herrn, großer Gott, wir loben dich, ist heute ein wenig anders, es liegt gut. Er konnte nicht mehr reden, aber er hat es mitbuchstabiert. Aber ich muss Ihnen sagen, das Sterben war hart. Das Dabeisein, das geht für den Lebenden an die Grenzen. Und dann zu sagen, nichts trennt diesen Menschen, der dann im Frieden nachts Gott sei Dank eingeschlafen ist, nichts trennt ihn von Gott. Auf ihn ist Verlass. Oder wenn uns eine Diagnose ereilt im Leben, wir wissen nicht, was morgen ist, was auf uns zukommt. Keine Gewalt, keine Krankheit, auch keine politischen Veränderungen. Wir leben in einer unglaublich schnelllebigen Zeit. Was gestern noch gut war, ist heute schon längst überholt. Worauf verlasse ich mich? Nichts trennt uns von der Liebe Gottes. Es gibt die Kräfte, die uns den Atem nehmen wollen. In dieser Zeit, in den Wochen, wo mein Schwiegervater gestorben ist, da kommst du an Grenzen. Das ist also für uns auch eine ganz neue Erfahrung gewesen. Und dann zu sagen, Herr, wir vertrauen dir das jetzt an. Oder da gab es ein Gespräch mit einem Menschen, der von sich sagte, ich habe so einen großen Bockmist gemacht, Gott kann mir nicht vergeben. Dem entgegenzusetzen, wenn du deine Schuld bekennst, wirst du frei. Ist es weg? Vorbei. Dafür ist dieser Jesus am Kreuz gestorben. Nichts, noch so Tiefes, wird dich von der Liebe Gottes trennen. In diesem Menschen ist der Same dieses Wortes gefallen und Gott sei Dank, er lebt heute anders. Er hat eine Schau auf diesen Christus, die ihn wieder froh macht, weil er weiß, ja, mir wird und mir ist vergeben. Wissen wir das? Ist das unser Tragen des Glaubensfundamentes, das uns durch den Alltag hindurchbringt? Und schließlich das Letzte aus dem Buch Hiob. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Dieser Vers steht mitten in der Geschichte dieses Mannes, den Sie vielleicht alle kennen, den Gott auf eine harte Probe gestellt hat. Am Ende, da lesen wir ja, er hat an diesem Glauben festgehalten, beziehungsweise er ist festgehalten worden, auch wenn sich alle gegen ihn gestellt hatten. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ich stand heuer, das weiß man nur nicht, bei einem Freiherrn von Pechmann in München am Grab. Es war einer unserer evangelischen Märtyrer im Dritten Reich, der sich Hitler nicht gebeugt hat, der jedes Jahr geehrt wird, seitdem wir ihn entdeckt haben. Und auf seinem Grabstein steht, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Das war der Grund, warum dieser Jurist nicht den Nazis gefolgt ist, warum er widerstanden hat. Weil er wusste, das ist die Wahrheit, die mich trägt. Wörtlich bedeutet Erlöser im Hebräischen, ich werde herausgelöst. Ich komme zurück zu dem, dem ich ursprünglich gehört habe. Zu dem, und jetzt sage ich es geistlich, der mir mein Leben gegeben hat, der wird mich auch erlösen. Der wird mich zu sich holen. Gott hat in Jesus uns freigekauft. Und so wie wir da sitzen, sind wir berufen, bestimmt zum Leben. Auch dann, wenn hier das Dasein einmal zu Ende sein wird. Wissen wir, dass unser Erlöser lebt? Und dass er uns erlösen wird? Ich glaube, letztes Mal habe ich Ihnen das gesagt von dieser Krankenschwester, die von ihrem Schwiegervater gefragt wurde, willst du eigentlich aus der Kirche austreten? Und die Krankenschwester arbeitet auf einer Intensivstation und sie hat gesagt, niemals trete ich aus. Weil ich erlebe es bei mir in der Arbeit, Christen sterben anders. Christen sterben, aber sie sterben anders. Weil sie wissen, der Erlöser wird sie nicht dem Tod überlassen, sondern ins Leben bringen. Christus lebt und mit ihm auch ich. Das ist unsere Grundlage, auf der wir froh, hoffnungsvoll jeden unserer einzelnen Tage leben dürfen. Es waren jetzt nur 4 Bibelverse, die vom Wissen reden. Wir könnten, wie gesagt, ein paar 400er Gottesdienste noch anfügen. So viel steht in unserer Bibel. Ich möchte Ihnen Mut machen, dass Sie sagen, ja, wir Christen, ich als Christin, als Christ weiß, woran ich glaube und dazu stehe ich, weil das die Wahrheit ist. Dieser Glaube an Gott, an Jesus Christus und den Heiligen Geist ist ein unerschütterliches Wissen für unser Leben, dass wir angstfrei, froh und voller Hoffnung diesen Sonntag, den 4. Juni und was dann noch kommt, leben können. Und ganz zum Schluss, vielleicht denken Sie, naja, ja, ist alles schwierig bei uns in unserer Zeit. Ganz zum Schluss möchte ich Ihnen ein altes Lied, ich habe es am Anfang schon erwähnt, aus unserem Gesangbuch mitgeben. Mein Kollege Rainer Grimm hat mich gerade erinnert, dass das unser alter Dekan immer so gern gesungen hat. Das weiß ich nicht mehr, aber das kann schon sein, in seiner krächzenden Stimme, die er hatte. Es stammt aus dem Jahr 1819. Es war wenige Jahrzehnte nach der Französischen Revolution, wo alles platt gemacht wurde. Es war eine Zeit, in der es in Deutschland drunter und drüber ging. Und da kommt einer, auch ein Jurist, Ernst Moritz Arndt, und schreibt, ich weiß, woran ich glaube. Ich weiß, was fest besteht, wenn alles hier im Staube wie Sand und Staub verweht. Ich weiß, was ewig bleibet, wo alles wankt und fällt, wo Wahn die Weisen treibet und Trug die Klugen prellt. Vielleicht können wir den 3. Vers noch einblenden. Auch kenne ich wohl den Meister, der mir die Feste baut. Er heißt der Fürst der Geister, auf den der Himmel schaut, vor dem die Seraphinen anbetend niederknien, um den die Engel dienen. Ich weiß und kenne ihn. Ja, liebe Gemeinde, das ist die Grundlage für unseren Glauben. 200 Jahre, turbulente Zeiten, 200 Jahre später, auch alles nicht so ganz einfach, aber die Wahrheit, die uns dieses Wissen um die biblischen Grundlagen gibt, weil wir einen lebendigen, dreieinigen Gott haben. Daran hat sich nichts geändert. Und wenn die Welt in 200 Jahren immer noch besteht und der Herr noch nicht wiedergekommen ist, dann gilt es auch. Wir wissen es. Und dazu beglückwünsche ich Sie für dieses Wissen. Mich auch ein bisschen mit. Amen.